DW Wissen. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Tobias Ullmeier. In dieser Sendung, wie ein Hirntumor das Leben eines Kindes verändert, wie ein paar Australier Fledermäuse und Flughunde retten und warum Bärte zurzeit in so vielen Männergesichtern sprießen. Kinder stehen am Anfang ihres Lebens, sollen spielen, toben, zur Schule gehen, eine möglichst unbeschwerte Zeit haben. So die Idealvorstellung, so unser aller Wunsch. Aber manchmal kommt es eben dann doch anders. Ein Hirntumor zum Beispiel kann alles, aber auch alles über den Haufen werfen. Hirntumoren bei Kindern zählen zum Glück zu den eher seltenen Erkrankungen, was andererseits auch wieder bedeutet, dass aussagekräftige Studien wegen der geringen Fallzahlen nur im internationalen Verbund durchgeführt werden können. 4000 Kinder aus 20 europäischen Ländern sollen jetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren an einer solchen Studie teilnehmen, mit dem Ziel, die Therapiestandards zu verbessern und so Kindern, die an Krebs erkrankt sind, und ihren Familien den Leidensweg zu erleichtern. Gudrun Heise hat einen betroffenen jungen Erwachsenen getroffen, hat ihn gefragt, wie der Krebs sein Leben beeinflusst hat.
Generell die Behandlung war ja, sage ich mal, die Hölle eigentlich. Und alleine diese Schmerzen, diese Erfahrungen, alleine mit der Chemotherapie, dann meine Probleme, die ich danach hatte, die begleiten mich ja mein ganzes Leben.
Julian Steinbach erinnert sich noch gut an seine Krebsbehandlung. Mit 5 Jahren wurde bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert. Es folgten Operation, Chemotherapie und Bestrahlung. Heute ist er 26 und krebsfrei. Aber Spätfolgen sind geblieben. Kurz bevor der Hirntumor bei dem Jungen erkannt wurde, hatte Julian Keuchhusten, eine Kinderkrankheit, nicht lebensbedrohlich. Er musste sich häufig übergeben. Die Ärzte schöpften keinen Verdacht, denn es gab keine gravierenden Ausfälle, erzählt Julians Mutter.
Irgendwann haben wir festgestellt, dass er ganz nah vorm Fernseher saß, der Kopf fiel zur Seite und das kam mir sehr merkwürdig vor. Und dann bin ich mit ihm zum Augenarzt gegangen und er hat uns sofort in die Klinik überwiesen. Und in der Klinik wurde sofort festgestellt, dass er den Hirntumor hatte und dann musste er auch ziemlich schnell operiert werden.
All das sei vor ihr abgelaufen wie ein Film, so Claudia Steinbach weiter.
Man hat das gar nicht so realisiert, man hat nur so gedacht, man steht neben sich, das läuft alles so ab und man sah nur noch die Leute auf sich zukommen, die sagten irgendwas und so richtig realisiert hat man das erst gar nicht. Man hat einfach alles mitgemacht. Man wollte ja irgendwie, dass ihm geholfen wird. Konnte mir nie vorstellen, dass er einen Hirntumor hatte.
Im Durchschnitt erkranken Kinder im Alter von 6,5 Jahren. Dabei trifft es Jungen häufiger als Mädchen. Nach Angaben der Deutschen Hirntumorhilfe wird in Deutschland jedes Jahr bei etwa 1.800 Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren die Diagnose Krebs gestellt. Hirntumoren gehören dabei zu den häufigsten Krebsarten. Fast 400 Neuerkrankungen gibt es pro Jahr. Die Behandlung sei nach wie vor schwierig, sagt Professor Udo Bode. Er ist der ehemalige Leiter der Onkologie an der Kinderklinik Bonn.
Das Hirn ist ja dadurch charakterisiert, dass im Gegensatz zu anderen Körperteilen man sich nicht klar ist, welche Funktionen, welche Teile dort genau übernommen werden. Und folglich kann man im Hirnbereich nicht so operativ tätig sein, wie man in anderen Bereichen tätig ist. Denn ich weiß, wenn mir einer die Blase rausnimmt, habe ich Schwierigkeiten beim Wasserlassen. Beim Hirn weiß ich bei vielen Sachen nicht, wo Funktionen gelegen sind. Das heißt, der Hirntumor per se kann schon Veränderungen machen, die zum Teil irreversibel sind und nie wieder zurückkehren.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Richtlinien aufgestellt, die bei der Beurteilung von Hirntumoren zugrunde gelegt werden. Eingeteilt werden sie in 4 Kategorien, von Grad 1 bis Grad 4. Bei Kindern ist das Medullablastom der häufigste bösartige Hirntumor. Wesentlich seltener ist das sogenannte Ependynom, die Art von Tumor, die bei Julian festgestellt worden war, eingestuft mit Grad 4, also die schlimmste Form. Der Tumor hatte das Gehirn schon zur Seite gedrückt. Die Zeit drängte.
Ja, dann hatten wir einen sehr guten Chirurgen damals gehabt. Der hat dann auch gesagt, ich ich schaffe das. Der wird danach nicht gelähmt, der wird auch sprechen können, weil das Sprachzentrum und die Motorik waren betroffen von der Lage des Tumors. Und das hat er auch gut hinbekommen. Ne? Ja, danach hat er uns allerdings dann gesagt, das fand ich sehr brutal, er hatte gesagt, also viele Kinder sterben durch einen Unfall und ihr Kind wird durch den Tumor sterben.
Julian hat überlebt. Er war lange bei Professor Bode in der Bonner Kinderklinik in Behandlung. Der gab dem jungen Patienten eine Überlebenschance von 40%. Nach der Operation bekam Julian erst einmal Chemotherapie.
Also ich kann mich noch an sehr starke Bauchschmerzen erinnern, ständige Übelkeit und also dass ich da eigentlich fast verrückt geworden bin.
3 Monate lang dauerte die Chemotherapie, dann folgte die Bestrahlung. Eine notwendige Maßnahme für die optimale Behandlung von Hirntumoren, erklärt Professor Bode. Denn diese Krebsart ist besonders problematisch.
Ja, beim Hirn ist es etwas anderes. Das ist der geschlossene Raum, da ist kein Platz. Wenn da ein Fremdling, ein Untermieter drin ist, der stört immer. Denn es gibt keinen Platz. Das ist eine geschlossene Wohnung. Und da ist kein Platz, der ist vollkommen ausgefüllt. Denn selbst wenn Sie einen kleinen Bluterguss nach dem Unfall haben, sind Sie schon bewusstlos.
Die Bestrahlung dauerte 6 Wochen. Für Julian und seine Familie ein Albtraum, erinnert sich Claudia Steinbach.
Er musste wirklich als kleiner Junge auf so einer harten Pritsche auf dem Bauch liegen, nur die Stirn auf dieser Pritsche liegen haben, die Arme seitlich am Körper, und das musste dann eine Viertelstunde, musste bewegungslos liegen bleiben, und das war nicht so einfach für ihn. Ja, und nach der Bestrahlung hatten wir irgendwie ein anderes Kind.
Wegen möglicher Metastasen sei damals auch das Rückenmark bestrahlt worden. Dadurch ist Julians Wirbelsäule etwas verkürzt und auch sein Hals. Gerade bei Kindern im Vorschulalter können sich durch diese Behandlungen erhebliche neurokognitive Defizite entwickeln. Julian hatte Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, konnte vieles einfach nicht behalten. Dennoch hat er erst die Grundschule abgeschlossen, dann die Realschule und hat schließlich eine Ausbildung zum Bürokaufmann absolviert. Aber er ist sich darüber bewusst, dass er für vieles einfach mehr Zeit braucht als andere. Auch äußerlich hatte Julian sich nach den Therapien verändert. Durch Chemotherapie und Bestrahlung hatte er keine Haare mehr auf dem Kopf. Im Kindergarten wurde der Junge mit der Glatze gehänselt. In der Grundschule war das nicht anders. Und seine anerkannte Schwerbehinderung war bei vielen Mitschülern immer wieder Grund, ihn auszugrenzen, erzählt er.
Mit Schwerbehinderten wollen wir nichts zu tun haben. Dann teilweise waren die dann der Meinung, wahrscheinlich durch Unwissen, dass Krebs ansteckend ist, auch im Nachhinein noch. Das wurde mir dann vorgehalten und dass man deswegen nichts mit mir zu tun haben wollte.
Julian gilt als geheilt und hat dafür einen hohen Preis bezahlt. Mit 5 Jahren die schwere Operation wegen des Hirntumors, 2 Jahre später ein weiterer gutartiger Tumor, mit 13 Epilepsie wegen der Narben im Gehirn, mit 24 ein Karzinom in der Schilddrüse, das operiert wird. Julian scheint das alles weggesteckt zu haben, aber hinter die Stirn kann man ihm nicht blicken. Mittlerweile arbeitet er im Servicebereich eines Altenheims, kümmert sich dort unter anderem um das Essen für die Bewohner. Er wird akzeptiert und respektiert. Aber einen großen Wunsch hat er schon. Am liebsten möchte er in dem Beruf arbeiten, den er gelernt hat, als Bürokaufmann.
Hoffentlich geht dieser Wunsch in Erfüllung. Alles Gute, Julian. Kennen Sie das? Abends am Lagerfeuer plötzlich ein lautloses Flattern, schneller Flügelschlag. 2, 3 Runden fliegt das schwarze Etwas über unsere Köpfe und ist dann genauso schnell verschwunden, wie es aufgetaucht war. Eine Fledermaus. Faszinierend, aber manchem jagt auch ein Schauer über den Rücken, denn einen besonders guten Ruf haben sie ja nicht, gelten als fliegende Vampire. Auch in Australien haben sie und ihre großen Verwandten ein Imageproblem, denn Flughunde, die koten dort auf parkende Autos und plündern Obstplantagen, am liebsten Mangos. Dabei sind Fledermäuse und Flughunde extrem nützlich. Sie fressen Insekten und sind wichtige Bestäuber im Ökosystem. Einige Australier haben es sich daher zur Lebensaufgabe gemacht, sich für die Fledertiere einzusetzen, und unsere Reporterin Brigitte Osterrath berichtet von dort darüber.
Im Fledermauskrankenhaus ist Fütterungszeit. Die freiwillige Helferin Sophie nimmt Äpfel aus einem großen Korb neben sich und schneidet sie mit einem langen Messer in 2 Hälften. Sie sind für die Flughunde, die zu Dutzenden an der Decke des begehbaren Käfigs hängen und aufgeregt schnattern. Ja, die Flughunde werden den ganzen Korb Äpfel verputzen, sagt Sophie.
Probably another one of these. Probably two, yeah.
Und wahrscheinlich noch ein oder zwei weitere Körbe voll. Dann haben wir noch mehrere Körbe voll Bananen und sie bekommen auch noch Bananensmoothie. Gestern war es recht kalt, da haben sie als Aufmunterung noch zusätzlich Mangos bekommen. Die waren in Sekunden weg.
40 Kilogramm Äpfel und 60 Kilogramm Bananen hängen Sophie und ihre Mitstreiter jeden Tag in dem etwa 100 Quadratmeter großen Gehege aus. Auf Drähte gesteckt oder klein gehäckselt als Brei. An die 300 Flughunde verputzen eben eine Menge. Eben noch haben sie ihre Besucher mit riesigen Augen angestarrt. Jetzt machen sie sich heißhungrig über die Früchte her. Noch ein wenig müssen sie wachsen, dann können sie ausgewildert werden, sagt Jenny McLean, die Besitzerin des Fledermauskrankenhauses in Atherton im Nordosten Australiens. Jenny hat die Flughunde als Waisenbabys bei sich aufgenommen und hochgepäppelt.
Etwa die Hälfte von ihnen sind hier, weil ihre Mütter an einer sogenannten Lähmungszecke gestorben sind. Diese Zecken sind an der Ostküste Australiens häufig. Die meisten einheimischen Tierarten sind immun gegen sie. Aber Flughunde sind erst seit kurzem mit ihnen in Kontakt gekommen. Daher besitzen sie keine Immunität.
Lähmungszecken stellen ein starkes Nervengift her. Während die Zecke Blut saugt, wandert das Gift in den Körper des Flughundes. Der kann irgendwann seine Hinterbeine nicht mehr bewegen, fällt vom Baum und verendet am Boden. Jedes Jahr sterben hunderte Flughunde in Australien an der Lähmungszecke. Viele von ihnen haben gerade Babys, die hilflos zurückbleiben. Jenny zieht die Waisen auf. Anfangs mit Milch aus Trinkflaschen, später mit Obst. Von den Zecken mit ihren Nervengiften abgesehen, haben Flughunde so gut wie keine Krankheiten.
Sie sind sehr gesunde Tiere. Das liegt vermutlich daran, dass ihr Immunsystem die ganze Zeit eingeschaltet ist, während es bei uns Menschen erst dann hochfährt, wenn es gefordert wird. Die Tiere leben glücklich mit Krankheiten wie Hendra-Virus, Ebola und SARS, weil ihr Immunsystem so gut ist.
Aber dass Flughunde für den Menschen gefährliche Krankheiten mit sich herumschleppen, macht sie nicht gerade beliebt. Viele haben Angst vor ihnen und wären sie gerne los. Auch in Australien genießen Flughunde einen extrem schlechten Ruf. Einige Australier erschießen sie sogar, erzählt Jenny.
Come and see the small bats. Sehen wir uns mal die kleinen Fledermäuse an.
Im Gehege nebenan ist kaum Lärm. Hier leben die kleineren Batman-Exemplare. In einem Holzkasten, etwa so groß wie ein Aquarium, hängt eine Diadem-Rundblattnase. Das nur knapp 10 cm große bräunliche Tier ist am Flügel verletzt und kann nicht mehr fliegen.
She was caught on a barbed wire fence.
Diese Fledermaus ist an einem Stacheldraht hängen geblieben. Das passiert vielen Fledermäusen. Wenn es sehr regnerisch oder windig ist, können sie nur schlecht sehen. Egal, ob sie ihre Augen benutzen oder ihre Schallwellen.
Im Gegensatz zu den Flughunden orientieren sich Fledermäuse über Echoortung. Sie senden Schallwellen aus und analysieren das Echo, das zurückkommt. Mit einem Detektor und einer Software auf ihrem Tablet-Computer macht Jenny die Schallwellen der Diadem-Fledermaus für mein menschliches Ohr hörbar. 15 Minuten Autofahrt vom Fledermaus-Krankenhaus entfernt, im Wald, liegt Jennys Rehabilitationsstation. Hier setzt sie die Fledertiere aus, die groß genug bzw. wieder vollkommen gesund sind. Erst vor kurzem hat sie 55 ihrer Flughundwaisen hierher gebracht. Aber noch wissen diese die Freiheit nicht zu schätzen. Sie hängen dicht gedrängt außen um den menschengroßen Drahtkäfig, in dem sie die erste Zeit im Wald verbracht haben. Sie suchen Schutz unter einem überdeckten Vorsprung, denn es regnet gerade in Strömen. Jenny bringt ihnen regelmäßig Früchte vorbei. So wie jetzt.
Wir müssen zufüttern. Sie können noch keine großen Entfernungen fliegen. Sie wissen noch nicht, wo sie in der Wildnis Futter finden. Und außerdem hat es in letzter Zeit unheimlich viel geregnet. Bei dem Regen können sie sowieso nicht fliegen. Wir füttern daher ein paar Monate zu. Anfangs bringen wir ihnen viel Futter und dann immer weniger.
Irgendwann können sie dann für sich selbst sorgen. Und Jenny hofft, dass sie dann nicht am nächsten Stacheldrahtzaun hängen bleiben. Vor allem aber wünscht sie sich, dass Australien endlich mehr Respekt für seine Fledertiere entwickelt. Sie seien vielleicht nicht so süß wie Koalabären, sagt sie, aber im Ökosystem Australiens spielten sie eine sehr wichtige Rolle. Sie transportieren beim Verzehr von Früchten Samen und bestäuben auch Blüten. Jenny hofft, dass die Australier das irgendwann begreifen werden.
Und jetzt unsere Wissenschaftsnachrichten von und mit Julia Vergin.
Wer ein Facebook-Profil hat, wird erkannt. Selbst wer versucht, sein Gesicht zu verbergen. Denn Forscher bei Facebook haben ein Programm zur Personenerkennung entworfen, das Eigenschaften wie Frisur, Kleidung, Figur und Körperhaltung nutzt, um eine Person zu identifizieren. Dinge, über die jedes Foto etwas verrät. Davon berichtet das Fachmagazin New Scientist. Im Facebook-eigenen Forschungslabor zur künstlichen Intelligenz wurde dieser Algorithmus anhand von 40.000 öffentlich hochgeladenen Bildern der Fotoseite Flickr entwickelt und zeigt sich ziemlich treffsicher. In 83% der Fälle konnte das Programm die Personen korrekt identifizieren. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Aus dem Facebook-Labor heißt es nämlich, das Programm könne gerade für datenschutzbewusste Menschen interessant sein. So könne der Algorithmus beispielsweise einen automatischen Hinweis an den Nutzer senden, sobald ein Foto von ihm hochgeladen wird. Die Illusion, mit entsprechenden Fotos im Netz unerkannt zu bleiben, ist dank dieses neuen Algorithmus allerdings dahin. Laut Facebooks PR-Agentur sei die Personenerkennung aber aktuell nicht im Einsatz. Noch nicht. Die frühen Europäer liebten die Neandertaler. Oder zumindest haben sie sich hin und wieder miteinander gepaart. Von diesem Techtelmechtel berichten Forscher, unter anderem vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, im Fachblatt Nature. Die Wissenschaftler hatten die DNA eines Homo sapiens analysiert, der vor etwa 40.000 Jahren in Europa lebte. Dabei entdeckten sie im Erbgut des Fossils auch 6-8% Neandertaler-DNA. Ein außergewöhnlich hoher Anteil. Die Forscher schlussfolgern daraus, dass die Paarung mit dem Neandertaler nur 4-6 Generationen zurückgelegen haben kann. Die Paarung der beiden Verwandten an sich ist für die Wissenschaftler zwar nichts Neues, wohl aber die Mischehe auf europäischem Territorium. Bisher dachte man, die Kreuzung von Homo sapiens und Neandertaler hätte viel früher stattgefunden, vor 50.000 bis 60.000 Jahren im Nahen Osten, bevor sich der Homo sapiens auf den Weg nach Europa gemacht hat. Das Jahr 2015 wird länger. Am 1. Juli um 1.59 Uhr und 59 Sekunden wird es um eine Sekunde verlängert. Diese sogenannte Schaltsekunde ist die 26. seit 1972. Die Schaltsekunde dient dem Ausgleich der immer gleich tickenden Atomuhren und der am Stand der Sonne gemessenen astronomischen Zeit. Diese beiden Zeiten driften mehr und mehr auseinander, weil die Erde nicht nur immer langsamer um die eigene Achse rotiert, sondern dabei auch schwingt und eiert. Und deshalb nicht exakt 24 Stunden für eine Umdrehung benötigt. Zuständig für die Beobachtung der Erdbewegung ist der Erdrotationsdienst IERS in Frankfurt. Die hier gesammelten Daten helfen zu entscheiden, wann eine Schaltsekunde notwendig ist. Gäbe es diesen Ausgleich nicht, würde die Sonne in ein paar Millionen Jahren nicht mehr morgens, sondern mittags aufgehen. Die Verlängerung um eine Sekunde ist allerdings nicht immer ganz unproblematisch. Bei der Schaltsekunde 2012 war so manche Software mit der zweiten 60. Sekunde überfordert und stürzte ab. Mehrere Websites wurden damals lahmgelegt. Eine Sekunde kann manchmal entscheidend sein.
Zu einem Thema, das nur Männer betrifft, trotz allgemeinem Gleichstellungsgesetz. Es geht um Bärte. Momentan ja wieder voll im Trend und davon haben auch wir uns anstecken lassen und nachgefragt nach den Hintergründen und danach, wie er ankommt. Da sind dann aber doch wieder die Frauen zu Wort gekommen und wir haben eine Reporterin losgeschickt. Hanna Pütz.
Es hat beide Seiten. Auf der einen Seite kann ich mit dem Bart Individualität markieren. Gleichzeitig schließe ich mich fast unweigerlich einem Trend oder einer Gruppe an.
Das meint Bartexperte und Autor Jörg Scheller, der sich in seinem Buch Anything Grows mit der Geschichte, Ästhetik und Bedeutung des Bartes befasst.
Also gerade beim Vollbart ist es ja ganz evident. Ich mag mich zum Beispiel abgrenzen mit meinem Vollbart von meinen glatten, kompromissbereiten, angepassten Altersgenossen und lande dann gleichzeitig damit in dieser Hipster-Ecke.
Ob rauschender Vollbart, gezwirbelter Schnauzer oder aufwendig getrimmte Koteletten. Fast in jedem zweiten Männergesicht sprießen haarige Kleinkunstwerke oder zumindest ein paar raue Stoppeln. Warum das so ist, hat bei den barttragenden Herren ganz unterschiedliche Gründe.
Ich richte mich bei meinem Bart immer so nach einigen Stimmungen. Manchmal bin ich glatt rasiert, manchmal trage ich einen 3-Tage-Bart und manchmal auch etwas länger.
Also ich trage den Gotha, weil ich einfach besser bei den Jungs dann ankomme.
Ja, der Bart ist keine neue Errungenschaft, das ist ein Relikt aus einem Urlaub. Da streikte mein Rasierapparat und da habe ich den Bart wechseln lassen und als ich zurückkam, fand ich das gar nicht schlecht.
Jörg Scheller betrachtet die Mode eher aus historischer Perspektive.
Alle paar Jahre muss irgendein neuer Trend her. Das für mich Faszinierendste an Bärten ist, dass sie jeweils ganz neue Bedeutung annehmen in unterschiedlichen Kontexten. Gerade wenn man den Vollbart anschaut, dann sieht man, dass der zum Beispiel im 19. Jahrhundert als so revolutionärer Demokratenbart galt. In den 60er Jahren war er das bis zu einem gewissen Grad auch noch. In den 80er Jahren trug eigentlich nur noch reaktionäre, konservative Vollbärte. Und jetzt tragen plötzlich religiöse Extremisten wie auch Berliner Hipster so monumentale Vollbärte.
14 Zentimeter pro Jahr wachsen die Haare an Kinn und Wangen. Wer die Pracht im Zaum halten will, muss dafür einiges tun. Rund 3000 Stunden verbringen Männer im Leben mit dem Rasierapparat in der Hand. Professionelles Handwerkszeug gibt es im Rasierfachgeschäft. Auch dort macht sich der Trend bemerkbar.
Bartschneidegeräte, Langhaarschneider werden sehr oft geholt zum Trimmen und zum Konturenstylen. Es gibt die Nachfrage auch von jüngeren Herren. Klassische Rasiermesser, klassische Hobelformen.
Das weiß die Expertin beim Rasierservice Janssen in Bonn. In dem Fachgeschäft ist für alle Barttypen etwas dabei. Mit schlanken Holzgriffen versehene Kämme oder Rasierpinsel aus feinstem Dachshaar. Bei diesem Anblick scheint es unglaublich, was eine Studie kürzlich herausgefunden haben will. Bakterien tummelten sich in den Bärten, mancher haarige Wirbel sei schmutziger als eine Toilette. Zwar gab es schon bald Entwarnung. Die Stichprobe eines kleinen US-amerikanischen Senders hat mit einer ernsthaften klinischen Studie nichts zu tun. Dennoch ist es beruhigend zu sehen, was es alles für die Barthygiene gibt. Ein ganzes Glasregal voll mit bunten, ordentlich aufgereihten Tiegeln, Tuben und Sprays steht beim Rasierservice Janssen in der Ecke. Eben alles für die rund 30.000 Haare, die bei Männern in der unteren Gesichtshälfte wachsen. Durchschnittlich sind sie doppelt so dick wie Kopfhaare. Für Frauen ist der Bart ein Zeichen von Männlichkeit. Das wollen britische Wissenschaftler herausgefunden haben. Jörg Scheller erklärt, was genau daran anziehend wirkt.
In Großbritannien stellte sich heraus, dass der 3-Tage-Bart am besten ankommt. Weil der zeigt, ich könnte weiter wachsen lassen, wenn ich wollte, aber ich tue es nicht. Ich halte mich da zurück, ich zügle mich selbst.
Eine kurze Stichprobe bestätigt das Ergebnis.
Von Männerbärten halte ich verdammt viel. Ich finde, das sieht ziemlich sexy aus.
Ich finde 3-Tage-Bärte bei Männern eigentlich ganz attraktiv. Aber wenn die dann je mehr Haar da ist, desto ungepflegter finde ich das eigentlich.
Etwas mehr als die Hälfte aller Frauen bevorzugen Umfragen zufolge ein glatt rasiertes Kinn. Die Entscheidung zur Rasur seitens der Männer ist manchmal berufsbedingt, manchmal einfach Geschmackssache. Bartexperte Jörg Scheller kennt aber noch mehr Gründe, warum manche Männer ein glatt rasiertes Kinn bevorzugen.
Das Interessante bei Bartträgern und Nicht-Bartträgern ist, dass selbst Nicht-Barttragen heute als Statement verstanden wird. Also ähnlich wie Nicht-Tattoo-Tragen. Man ist heute fast schon verhaltensauffällig, wenn man kein Tattoo und kein Bart hat.
Dabei ist der Hang zum Bart eigentlich sogar biologisch bedingt.
Der Bart war natürlich so ein biologisches Statussymbol. Der Bart galt ja immer so als Symbol urwüchsiger Manneskraft. Und entweder man hatte diesen phänomenalen Bartwuchs oder man hatte ihn eben nicht. Das ändert sich zurzeit jedoch durch die Barttransplantation. Das heißt, ich kann mir jetzt auch einen Bart eben transplantieren lassen und kann diese urwüchsige Männlichkeit dergestalt simulieren.
So oder so. Anders als ein Tattoo ist der Bart ein Modeaccessoire, das sich im Zweifel ganz einfach wieder entfernen lässt. Mit Rasiermesser, Edelstahlschere oder eben einem herkömmlichen Elektrorasierer.
Hanna Pütz und die Manneszierde der Bart. Das war's von unserem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Mehr unter dw.com/Wissenschaft. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Tobias Ullmeier.